die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Damit könne sich die Ukraine vollumfänglich verteidigen, so Merz. Also auch militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebietes ins Visier nehmen. Russlands Weigerung, Gespräche über eine friedliche Lösung zu führen, werde laut Merz jetzt Konsequenzen haben. Die Ukraine sei zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand bereit. Moskau dagegen spiele auf Zeit.
Russland hat ein zweites direktes Gespräch mit der Ukraine vorgeschlagen. Laut Außenminister Lavrov soll das Treffen am Montag erneut in Istanbul stattfinden. Moskau wolle Kiew dabei seine Pläne für ein Ende des Ukraine-Konflikts präsentieren, sagte Lavrov. In der vorletzten Woche hatten Delegationen beider Länder zum ersten Mal in der Türkei zusammengesessen. Auf eine Waffenruhe konnte man sich allerdings nicht einigen. Die neue Bundesregierung will schnell Entlastungen beschließen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat Bundeskanzler Merz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin angekündigt. Seinen Worten zufolge sollen bis zu den Sommerferien erste Entscheidungen getroffen werden. Als Beispiele nannte Merz bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionen und Maßnahmen für weniger Bürokratie. Nach einem brutalen Geldtransporterüberfall im März hat die Berliner Polizei jetzt 4 junge Tatverdächtige festgenommen. Dazu wurde mit 130 Einsatzkräften eine Razzia in Neukölln und Lichtenberg durchgeführt. Die Männer sollen in der Marzahner Chaussee auf die gepanzerte Fahrerkabine des Geldtransporters geschossen und 2 Millionen Euro gestohlen haben. Bei einer Razzia in Polen hat die Polizei eine Autoschieberbande zerschlagen. Die Gruppe soll in Berlin Dutzende Fahrzeuge gestohlen haben. Steve Neuwirth, RBB 24.
Bei dem länderübergreifenden Einsatz sind am Morgen im Großraum Posen im Westen Polens 12 Wohnungen und andere Räume durchsucht worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden 5 Verdächtige festgenommen. Die Männer haben laut Staatsanwaltschaft Autos im Raum Berlin mit gefälschten Nummernschildern nach Polen gefahren. Es gehe um mindestens 83 Wagen im Wert von fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos dann in extra dafür eingerichteten Werkstätten zerlegt worden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend weitere Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Steglitz 18 und in Bad Liebenwerda 13 Grad. Nachts Tiefstwerte.
ARD Konzert.
Und das kommt heute von BR Klassik aus München. Zum ARD-Konzert begrüßt Sie ganz herzlich Patrick Zeilhofer. Heute Abend präsentieren wir Ihnen einen Konzertmitschnitt aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz, der mit einem außergewöhnlichen Programm aufwartet. Zu verdanken ist das der amerikanischen Dirigentin Karina Kanellakis, die am 2. Mai beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gastierte. Karina Kanellakis, 1981 in eine New Yorker Musikerfamilie griechisch-russischer Einwanderer geboren, zählt längst zu den renommiertesten Dirigentinnen. Derzeit ist sie Chefdirigentin bei der Radiophilharmonie im niederländischen Hilversum und erste Gastdirigentin beim London Philharmonic Orchestra. 2020 gab Kanellakis beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ihr Debüt mit einem Corona-Konzert ohne Publikum. Vor 4 Wochen nun kehrte sie mit einem Programm zurück, das ein populäres Werk aus Frankreich mit Raritäten aus Finnland einrahmt. Im Zentrum steht das G-Dur-Klavierkonzert von Maurice Ravel, das Kanellakis mit der Pianistin Alice Sarah Ott musizierte. Erst zum 2. Mal in der Geschichte des BRSO überhaupt präsentierte Karina Kanellakis zum Schluss die komplette Lemminkäinen-Suite von Jean Sibelius. Und mit Musik aus Finnland eröffnete Kanellakis ihr Konzert auch. Unter dem Titel Lumière et Pesanteur hat die vor 2 Jahren verstorbene Komponistin Kaija Saariaho die 8. Station aus ihrer Passion über die französische Philosophin Simone Weil als eigenständige Tondichtung arrangiert. Musikvoller Licht ist das, mystisch und kosmisch, die titelgebende Schwerkraft scheint aufgehoben. Hier ist es, Lumière et Pesanteur. Beifall für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Karina Kanellakis mit einem Stück der finnischen Komponistin Kaija Saarijärvi, Lumière et Pesanteur. Solistin im ARD-Konzert, das Ihnen heute von BR Classic präsentiert wird, ist die 36-jährige Pianistin Alice Sarah Ott, gebürtige Münchnerin mit japanischen Wurzeln. Erst kürzlich hat Ott ein Album mit sämtlichen Nocturnen des irischen Komponisten John Field veröffentlicht. Vor 10 Jahren debütierte die Pianistin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit dem Klavierkonzert von Edvard Grieg. Bei ihrem Auftritt am 2. Mai mit dem BRSO unter Karina Kanellakis spielte Ott das brillante G-Dur-Klavierkonzert von Maurice Ravel, eine Hommage zum 150. Geburtstag des Komponisten. Hören wir Ravels funkensprühendes Klavierkonzert in G-Dur jetzt, das zwischen perkussivem Jazz-Idiom, baskischer Folklore und französischem Esprit einen surreal traumverlorenen Mittelsatz bietet. Jede Menge Beifall im Münchner Herkulessaal für die Pianistin Alice Sarah Ott und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Karina Kanellakis. Sie brachten das Konzert für Klavier und Orchester in G-Dur von Maurice Ravel. Die Uraufführung war im Januar 1932. Sie hören das ARD-Konzert. Es ist 7:07, gleich auf dem Programm die Lemminkainen-Suite von Jean Sibelius. Doch zunächst ein Gespräch, das mein Kollege Friedemann Leipold in der Probenwoche mit der Dirigentin Karina Kanellakis geführt hat.
Karina Kanellakis, herzlich willkommen zum Pausengespräch auf BR Klassik. Schön, dass Sie wieder da sind. Sie waren ja schon mal da im Jahr 2020 beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das war damals bei Corona. Sie haben Werke von Schönberg und Richard Strauss dirigiert. Das war allerdings ohne Publikum. Ich denke, das war schon eine etwas seltsame, strange Situation, oder?
Ja, ich freue mich, hier wieder mit dem Orchester in ein normales Setup zu sein. Und ich habe aber sehr besondere und schöne Erinnerungen von 2020. Wir haben mit Camille Nuland Strauss-Lieder gemacht und es war sehr, sehr schön. Und trotz dieser Abstand haben wir es geschafft und wir haben auch Verklärte Nacht von Schönberg gespielt. Und es war sehr, sehr schön gespielt und eine sehr emotionale Erfahrung, weil in der Zeit, wir waren alle ein bisschen verzweifelt und haben diesen Kontakt mit anderen Menschen. Es war für uns sehr wichtig.
Frau Kanellakis, und wie war jetzt für Sie dieses Zurückkommen nach München zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks?
Es ist eine große Freude, mit dem Orchester zu arbeiten. Es ist eine von sicher die besten Orchester in der ganzen Welt. Die haben einen besonderen Klang, die ist besonders schön und die lieben auch Details und ich liebe auch Details zu arbeiten und alle Kleinigkeiten neu zu entdecken und es ist auch ein neugieriges Orchester, finde ich. So, ja, es macht großen Spaß.
Jetzt müssen Sie in kurzer Zeit viel schaffen, denn auch das BRSO hat die komplette Lemminkainen-Suite von Jean Sibelius erst einmal gespielt. Das war 2006 unter Esa-Pekka Salonen. Das ist lange her. Das heißt, für viele im Orchester ist wahrscheinlich das auch Neuland.
Ja, stimmt. Es macht Spaß, ein Werk zu spielen, die ist frisch und ziemlich neu für alle Leute, weil Mahler und Beethoven und Tschaikowski sind sehr oft gespielt. Es gibt auch andere Werke von Sibelius, zum Beispiel das Violinkonzert, die ist auch sehr, sehr oft gespielt und vielleicht fünfte Sinfonie auch noch öfter gespielt. Aber Lemminkainen hören wir nicht so oft. Ich glaube, es ist 4 Sätze oder 4 Legende. Und das zweite Legende ist der Schwan von Tornella. Das ist öfter gespielt, auch alleine als kleine Tongedicht. Aber das Ganze, diese 4 Legende zusammenzuspielen, ist eine große Erfahrung für uns.
Und auch eine Herausforderung, denn es ist eine ziemlich kraftvolle Musik. Der Lemminkainen ist ja so ein nordischer Siegfried. Salonen hat damals gesagt, da ist viel Testosteron in der Musik.
Das stimmt. Man hört das meistens von unseren Bläser. Die spielen nicht so oft, aber wenn sie spielen, es ist mit einer ganz besonderen Farbe. Und es ist sehr intensiv und oft ein bisschen übermutig und man hört diese Heldencharakter. Es ist sehr in dem Stück, aber auch es gibt viele Stellen, die sind so leise und es ist eine Atmosphäre von Fantasie, von dieser Kalevala, die Geschichten. Ich glaube, es gibt 50 Geschichten im Kalevala. Und wir sind bis jetzt nicht ganz sicher genau, was Sibelius meinte mit jeder Legende und genau welche Sätze von welcher Geschichte im Kalevala er hat benutzt für dieses Stück. Aber ich finde besonders der Schwan von Tuonela ist oft gespielt, weil wir wissen diese Geschichte ungefähr. Und ich finde es sehr emotional, weil es ist eine Geschichte von einer Mutter. Und sie rettet ihr getöteten Sohn, Lemminkainen, und sie nimmt sein gebrochenes Körper vom Fluss und aus vom Wasser und repariert ihn. Und dann braucht ein magischer Honig, um ihn also wieder ins Leben zu bringen. Und es ist auch eine Geschichte von Mutterliebe. Und es ist sehr emotional, hat ein großes Solo für Chor Anglais. Und es ist sehr, sehr schön gespielt hier beim BR.
Frau Kanellakis, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, den Zyklus komplett jetzt hier aufzuführen?
Wir haben das diskutiert und wir wollten ein Werk finden, das ist nicht so oft gespielt, damit wir können vielleicht noch mehr Spaß haben zusammen. Ich glaube, es ist auch ein Meisterwerk und ich finde es auch immer sehr gut für eine Beziehung zwischen Dirigent und Orchester, auch am Anfang was Neues zusammen zu machen. Das macht Spaß und es ist irgendwie erfrischend.
Umso bekannter ist natürlich das G-Dur-Klavierkonzert von Maurice Ravel, das Sie zum 150. Geburtstag des französischen Komponisten dirigieren. Da ist das Orchester sehr eng verzahnt mit dem Solopart. Das heißt, es hat ja auch was Jazziges. Das heißt, man muss als Dirigentin wahrscheinlich sehr schnell reagieren, oder?
Ja, also wie alle Werke von Ravel, es ist so perfekt geschrieben. Und das ist ein bisschen wie ein Swiss Watchmaker, also alles genau geschrieben, genau alles, wie es am besten funktionieren kann. Und diese besondere tiefe Kenntnis von jeder Instrument im Orchester ist, ich glaube, auch das Grund, warum dieses Stück ist so oft gespielt. Es ist wirklich ein perfektes Stück.
Haben Sie schon mal mit der Solistin Alice Sarah Ott zusammengespielt?
Ja, Alice Sarah Ott und ich, wir haben dieses Ravel-Konzert letztes Jahr mit der New York Philharmonic zusammen gemacht. Und wir werden es noch einmal im Juni mit Tokyo Metropolitan machen.
Zu Beginn dirigieren Sie, Frau Kanellakis, eine Art Tondichtung von der Finnin Kaija Saarijaho, Lumière et Pensanteur, also Licht und Schwerkraft. Was fasziniert Sie an dieser Art von Musik?
Ich liebe alle Werke von Saarijaho. Ich finde diese ganze Sprache, dass sie hat ihr eigenes Sprache als Komponistin. Und die Farben und diese Atmosphäre ist auch sehr faszinierend für mich immer. Und dieses Werk, Lumière et Pensanteur, dauert 6 Minuten nur. Es ist ein Teil von einem längeren Werk, La Passion de Simone. Das ist ein Werk über Simone Weil. Und ich finde das auch das perfekte erste Stück in unserem Programm, weil wir haben Ravel, wir haben Sibelius und auch für unser Publikum, für die Ohren vom Publikum, das gibt eine besondere Farbe und eine besondere Atmosphäre am Anfang dieses Konzert, bevor wir hören dann Ravel Klavierkonzert.
Frau Kanellakis, Sie haben ja als Geigerin Ihre Karriere angefangen, waren Mitglied in der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker und wurden dann offenbar durch Sir Simon Rattle ermutigt, das Dirigieren zu probieren oder auch zu professionalisieren. Jetzt ist er hier Chefdirigent beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. War das tatsächlich so, dass Sie ihm auch da einiges verdanken?
Also ich kann ganz ehrlich sagen, dass ohne Sir Simon Rattle vielleicht ich würde nicht ein Dirigenten sein. Weil er hat mir dieses Mut beigebracht am Anfang, ganz am Anfang. Ich wusste nicht, ob es würde klappen oder nicht als Dirigenten. Und ich hatte ein sehr schönes Leben als Geigerin. Ich hätte überhaupt keinen Grund, warum ich muss alles ändern. Und ich liebe spielen. Ich liebe noch Geige spielen. Und ich vermisse meine Geige. Aber der Simon hat irgendwas gesehen. Ich glaube, er hat gesagt, dass ich habe die richtige Persönlichkeit, ganz natürliche Persönlichkeit für diesen Beruf. Und das weiß er natürlich in großem Detail. Er hat das ganze Leben lang, ist er Dirigent. Das heißt, er weiß genau, was man braucht. Nicht nur, um ein Orchester zu dirigieren, aber auch diese Leben zu schaffen. Weil es ist ein sehr schwieriger Lebensstil. Wir reisen oft und wir studieren immer. Und wir wissen nicht, wo wir sind, wenn wir aufwachen morgen früh. Es ist immer in einer anderen Stadt und mit anderen Orchester. Und deswegen, man muss eine tiefe Liebe für Musik haben. Manchmal, ich habe das Gefühl, ich liebe Musik fast mehr als das Leben selbst. Und ich brauche das, um genug Energie zu haben.
Hätten Sie je erwartet, dass Sie als Dirigentin so erfolgreich sein würden, wie Sie es heute sind?
Nein. Also ich persönlich, ich hatte keine Gedanken in Kindheit, oh, irgendwann werde ich vielleicht Dirigenten werden. Das habe ich nie gedacht und ich habe auch als Geigerin nie unter einer Frau gespielt, nicht ein einziges Mal. Deswegen, es war am Anfang was ganz neu und ich glaube, dass irgendwie meine Liebe für Musik und meine, ich weiß nicht, Fleißigkeit oder, also ich liebe Arbeiten und ich liebe Musik und alle anderen Aspekte von diesem Beruf sind schwierig. Und manchmal denke ich, warum bin ich nicht nur ein Geigerin? Aber ich freue mich, dass ich habe dieses Weg entscheidet und ich glaube für mich, das ist am natürlichsten, mich auszudrücken als Dirigenten, also noch mehr als Geigerin.
Inzwischen gibt es so viele Dirigentinnen, es werden ja immer mehr, ist eigentlich gar nichts Besonderes mehr inzwischen, oder?
Es kommt darauf an, wo man ist und mit welchem Orchestern und ich glaube, wir sind in eine gute Richtung, aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bevor es ist wirklich kein Thema. Und ich sage das, weil viele Leute stellen noch Fragen, was ich denke über Dirigentinnen und warum es gibt nicht so viel. Und ich habe keine Antwort. Ich bin zufällig eine Frau, aber ich bin ein Musiker. Und ich war immer ein Musiker und ich habe nie gedacht, och, ich bin eine Frau und es ist was anderes. Hoffentlich in den nächsten 20 Jahren wird es wirklich kein Thema sein.
Frau Kanellakis, beim Rundfunkorchester im niederländischen Hilversum haben Sie jetzt bis 2031 verlängert. Das heißt, es ist eine gute Verbindung zwischen Ihnen und diesem niederländischen Top-Orchester.
Danke, ja, ich liebe meinem Radioorchester in Holland. Wir haben was ganz Besonderes da in Hilversum. Wir spielen natürlich oft im Konzertgebäu und auch in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg und manchmal auf Tournee. Und es ist ein super Top-Orchester, sehr kräftig mit einem intensiver, sehr emotionale Stimmung und die Liebmusik, und das passt sehr gut zwischen uns.
Frau Kanellakis, Sie sind ja geboren und aufgewachsen in New York und haben am Curtis Institute in Philadelphia studiert und an der New Yorker Juilliard School. Wie oft sind Sie derzeit bei den US-Top-Orchestern, bei den Big Five?
Ich war im April mit der Chicago Symphony und National Symphony. Im Februar war ich zum zweiten Mal mit New York Philharmonic. Ich dirigiere auch oft San Francisco Symphony. Ich war oft in Boston. Ich versuche jede Saison mindestens 3 oder 4 große amerikanische Orchester zu dirigieren. Und es ist auch für mich eine sehr wichtige Beziehung und ein sehr wichtiger Ort. Das ist mein Land. Ich habe viel Freunde in jedem Orchester. Wir haben alle zusammen studiert. Und es ist immer eine große Freude, meine alten Freunde zu sehen.
Wie nehmen Sie die Stimmung im Moment in den USA wahr?
Angst.
Inwiefern?
Also generell die Stimmung in Amerika momentan ist kompliziert, ja. Eine ganze Welt, es ist ein bisschen kompliziert momentan. Und ich finde es sehr traurig, was unsere Situation seit Januar mit unserem Präsidenten ist. Also für Künstlerinnen, für Frauen, für Ausländer ein Albtraum. Und ich bin nicht hoffnungslos. Ich glaube, wir müssen noch kämpfen. Und ja, dieses Oligarchie, es gibt viel Angst im Moment. Aber hoffentlich, wir haben viel super Politiker und jüngere demokratische Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders und die Obamas. Und sie kämpfen und hoffentlich wird alles okay.
Auch für die Kultur ist es natürlich schwierig, weil Trump ja auch Subventionen kürzt, obwohl die Top-Orchester in Amerika natürlich von Sponsoren leben in erster Linie. Wie schätzen Sie das da ein?
Also es ist sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass alle amerikanischen Orchester und Opernhäuser sind privat. Es ist fast alles Privatgeld. Das ist unsere Zukunft, finde ich. Und wir haben auch in Holland viel Probleme jetzt mit unserem Government. Und es gibt auch viel Angst bei uns, was wird in die nächsten 5 Jahre kommen. Werde unsere geliebte Radio geschützt werden oder nicht? Es ist auch schwierig, weil es ist eine Entscheidung von jemand im Ministerium von Kultur. Und das ist auch nicht sicher. Es ist viel sicherer, wenn es ist Privatgeld und wir haben diese Diversification von unserem Funding. Ich hoffe, dass wir können unsere Kulturministerium in Holland und auch in Amerika irgendwie diese Bedeutung beibringen, wie wichtig Kunst ist für die Menschen und wie wichtig es ist, dass wir haben Museums und Konzerte und dass Kinder lernen Musik und Ballett, und das ist sehr, sehr wichtig für uns Menschen.
Ein starkes Plädoyer. Vielen Dank, Karina Kanellakis, für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen tolle Konzerte in München.
Danke.
Soweit Friedemann Leipold im Gespräch mit der amerikanischen Dirigentin Karina Kanellakis zu ihrem außergewöhnlichen Programm, das sie am 2. Mai mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Herkulessaal der Münchner Residenz präsentiert hat. Sie hören ARD Konzert, das heute von BR Klassik kommt. Nun also die monumentale Lemminkäinen-Suite von Jean Sibelius aus dem Jahr 1896, die bei uns nur sehr selten komplett aufgeführt wird. In diesen vier Legenden hat Sibelius Episoden aus dem finnischen Nationalepos Kalevala aufgegriffen, für ihn eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. In der Suite werden die Abenteuer des Titelhelden Lemminkäinen geschildert, der eine Art nordischer Siegfried ist. Seine erotischen Eroberungszüge, seine Zerstückelung in der Unterwelt und seine Wiedererweckung durch die Zauberkräfte seiner Mutter. Der finnischen Toteninsel Tuonela und ihrem Wächter, einem schwarzen Schwan, hat Sibelius eine eigene Tondichtung innerhalb der Suite gewidmet, die mit ihrer magischen Klanggewalt zum Kultstück geworden ist. Die vier Sätze, Lemminkäinen und die Mädchen auf der Insel, der Schwan von Tuonela, Lemminkäinen in Tuonela und die Nummer 4, Lemminkäinen zieht heimwärts. Wir hören das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das Englischhorn im zweiten Satz spielt Tobias Vogelmann.